SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Angst und Unbehagen in Istanbul nach dem Attentat am Flughafen.
Einfach weitermachen, heißt hier die Devise.
Das Gespräch mit der türkisch-deutschen Journalistin vor Ort. In die Schweiz. Direkte Demokratie und Gewaltenteilung. Was ist das schon wieder? Ausgerechnet Gymnasiumschüler wissen es weniger genau als Berufsschüler. Die Schweizer Hotels kämpfen um Gäste. Aber jetzt sei die Durststrecke zu Ende, sagt Hotellerie Suisse-Chef Christoph Juhn. Ihm könnte es egal sein, er hört auf und zieht Bilanz im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Der Schock nach dem Anschlag wirkt nach. Der Terror hat die türkische Metropole Istanbul erneut getroffen. Diesmal am Atatürk-Flughafen, dem größten des Landes. 36 Tote und fast 150 Verletzte. Das ist die momentane Bilanz des Selbstmordanschlags von gestern Nacht. Die türkische Regierung vermutet, dass der Islamische Staat IS das Verbrechen verübt habe. Irin Meyer.
Der türkische Ministerpräsident İldırım sagte, die Handschrift der Terrormiliz IS sei zu erkennen. Beweise wurden keine veröffentlicht und bekannt hat sich bis zur Stunde niemand zu diesem schweren Anschlag. Seit langem wurde befürchtet, Terroristen könnten den Atatürk-Flughafen, einer der größten Europas, als Tatort eines Anschlags wählen. Gestern Nacht wurde dies Wirklichkeit. Drei Attentäter drangen in die Ankunftshalle ein, lieferten sich eine Schießerei mit der Polizei und sprengten sich danach selbst in die Luft. Tod, Leid und Panik. Schreckliche Szenen, abgebildet in den sozialen Medien, gehen um die Welt. Präsident Erdogan ruft die Welt zum gemeinsamen Kampf gegen den Terror auf und meint damit nicht nur den IS, sondern auch die kurdische Arbeiterpartei PKK im Südosten des Landes und die syrischen Kurden, die gegen den Islamischen Staat kämpfen, gemeinsam mit den USA. Erneut trifft der Terror die Metropole Istanbul mitten ins Herz. Im Januar tötete ein Selbstmordattentäter des IS in der Nähe der Hagia Sophia und der Blauen Moschee 12 deutsche Touristen. Und im März zündete ein IS-Attentäter auf der belebten Geschäftsstraße Istiklal seine Sprengstoffweste. Auch damals waren die Opfer Touristen. Die Botschaft, die die Attentäter aussenden, ist immer dieselbe. In der Türkei ist niemand mehr sicher. Jeder ist das Ziel. Für den Tourismus, einer der zentralen Wirtschaftszweige, sind die Folgen verheerend. Er ist eingebrochen, die Zahlen sind so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr.
Irin Meyer, wir kommen aufs Thema zurück nach den weiteren Meldungen des Mittags und hier hat Damian Rast.
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sind erstmals zu Gesprächen ohne Beteiligung aus Großbritannien zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen nach dem Brexit-Entscheid zu beraten. Gestern hatten die EU-Partner den britischen Premierminister Cameron aufgefordert, so schnell wie möglich Klarheit über den Austritt Großbritanniens aus der Union zu schaffen. Zudem fand heute Morgen ein Gespräch zwischen der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz statt. Ein Treffen von Sturgeon mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist am Nachmittag geplant. In Schottland hatte sich eine Mehrheit für den Verbleib in der EU ausgesprochen. Die Bundesverwaltung und die bundesnahen Betriebe haben ihren Energieverbrauch optimiert. Die Betriebe hätten ihre Energieeffizienz von 2006 bis 2015 um fast 27% gesteigert, teilt der Bund mit. Damit haben sie bereits das Ziel erreicht, das sie sich für 2020 gesetzt hatten. Zum Beispiel stellte die Post ihre Rollerflotte in der Briefzustellung auf umweltfreundlichere Modelle um. Die SBB sparte unter anderem Strom mit 9 Rolltreppen in den Bahnhöfen. Die Schweiz hebt auf Anfang nächsten Jahres ihre Zölle auf rund 200 IT-Produkte auf. Der Bundesrat hat dazu eine Erklärung der Welthandelsorganisation ratifiziert. Die Ausweitung der Zollfreiheit würde die Schweizer Wirtschaft beleben, schreibt der Bundesrat dazu. Vorprodukte könnten günstiger importiert und fertige Produkte leichter ausgeführt werden. Von der Zollfreiheit betroffen seien unter anderem Halbleiter der neuesten Generation, GPS-Navigationsgeräte und medizinische Apparate. Die Schweiz exportiere zurzeit solche Produkte im Wert von 30 Milliarden Franken pro Jahr. Die Rechte von Menschen mit einer Behinderung würden in der Schweiz weitgehend berücksichtigt. Diese Ansicht ist der Bundesrat. Das Behindertengleichstellungsgesetz oder Revisionen der Invalidenversicherung hätten wesentliche Verbesserungen gebracht. Das hält die Regierung in einem Bericht an die UNO fest. Seit 2 Jahren hat die Schweiz mit der UNO eine Vereinbarung über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Behinderte Menschen seien in der Schweiz auch durch einen behindertengerechten öffentlichen Verkehr oder durch bauliche Maßnahmen an Gebäuden in die Gesellschaft integriert. In Schweizer Spitälern ist die Zahl der Wundinfektionen laut einer Studie zurückgegangen. Es zeichne sich eine positive Entwicklung ab, schreibt der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken. Im Auftrag des Vereins waren die Daten von über 50.000 Patientinnen und Patienten in rund 150 Spitälern ausgewertet worden. Das Ergebnis? In der Messperiode 2013-14 sanken die Infektionsraten etwa bei der Entfernung von Blinddärmen, bei Magenbypass- oder Leistenbruchoperationen und teilweise bei der Dickdarmchirurgie. Trotzdem sieht der Verein weiter Handlungsbedarf, wie er schreibt. Jedes Jahr ziehen sich Tausende von Patienten in Spitälern Infektionen zu. Die Regierung des Kantons Aargau will zum nächsten Jahr hin die Steuern erhöhen. Damit soll ein jährliches Minus von 200 Millionen Franken in den Kantonsfinanzen vermindert werden. Ursprünglich hatte die Aargauer Regierung eine Steuererhöhung für übernächstes Jahr geplant. Dies reiche aber nicht, heißt es nun in einer Mitteilung. Geplant sind zudem Sparmaßnahmen. So soll es weniger Schulstunden in der Primar- und Oberstufe geben und Patienten sollen in Spitälern vermehrt ambulant behandelt werden. Im Bahnhof Bern war am Morgen der Zugverkehr vorübergehend lahmgelegt. Die SBB hat nun den Grund bekannt gegeben. Eine Krähe habe einen Kurzschluss ausgelöst. Dies habe dann zu einer Fahrleitungsstörung und zu einem Stromausfall im Bahnhof Bern geführt. Die Störung am frühen Morgen sei zwar in einer Viertelstunde behoben worden, so die SBB. Bis etwa um 11 Uhr habe es aber noch Verspätungen gegeben. Das Wetter. Am Nachmittag scheint teilweise die Sonne. Heute gegen Abend gibt es erste Platzregen und Gewitter. Morgen wird es teilweise nass. Die Temperatur erreicht rund 25 Grad.
In Istanbul ist die Betroffenheit nach dem Anschlag groß. Die Menschen sind sich bewusst, dass es jeden hätte treffen können. Mittlerweile 41 Menschen hat der Anschlag das Leben gekostet. Über 230 wurden verletzt. Das ist das, was bekannt ist. Ansonsten hat die Regierung eine Nachrichtensperre verhängt und erklärt, hinter dem Anschlag stecke die Terrormiliz IS. Ich habe die türkisch-deutsche Journalistin der Zeit und Erdogan-Biografin Çiğdem Akyol in Istanbul gefragt, was spricht dafür, dass die Regierung mit ihrer Schuldzuweisung an den IS richtig liegt?
Da müssen wir zunächst einmal ganz vorsichtig sein, denn bisher gibt es nur Vermutungen. Noch laufen die Ermittlungen. Es wird auch zusätzlich spekuliert, dass die in Europa und der Türkei als Terrorgruppe eingestufte kurdische Arbeiterpartei Kurdistan, also die PKK, hinter dem Anschlag steckt. Die PKK hat ja auch schon heftige Anschläge hier verübt. Und tatsächlich hatte zuvor auch eine Splittergruppe der PKK, die sogenannte TAK, mit Anschlägen auf touristische Ziele gedroht. Doch allerdings erinnert dieser Anschlag jetzt an den Anschlag in Brüssel, der da stattgefunden hat. Und in türkischen Sicherheitskreisen heißt es, wird auch genau deswegen spekuliert, dass auch der IS deswegen dahinter steckt. Zu groß sind die Parallelen mit Brüssel.
Es ist der 10. Anschlag in Istanbul innerhalb Jahresfrist. Wie geht denn die türkische Gesellschaft mit dieser Häufung der Anschläge um?
Die Menschen fühlen sich schon lange nicht mehr sicher in der Türkei. Sie ertragen die täglichen Terrorwarnungen, die wir etwa hier in Istanbul haben, und gehen stoisch ihrem Alltag nach. Denn eine andere Alternative als diese gibt es nicht. Einfach weitermachen, heißt hier die Devise.
Gibt es auch Stimmen in der Bevölkerung, die der Regierung eine gewisse Mitverantwortung oder Mitschuld an der jetzigen Situation geben?
Es gibt sogar sehr viele Stimmen, die die jetzige Situation ganz konkret mit der Regierung in Verbindung bringen, die auch die jetzige Situation, die Staatspräsident Erdogan, beschuldigen, an diesem Klima der Angst und des Terrors mitschuld zu sein. Das Problem ist allerdings, wer es wagt, die Regierung zu kritisieren, der muss mit ernsthaften Konsequenzen wie etwa Gefängnis rechnen. Und deswegen sind diese Stimmen mittlerweile recht leise geworden.
Was hat sich eigentlich in Istanbul seit dem Beginn der Anschlagswelle im Januar ganz konkret verändert?
Da muss man nur durch die Straßen der Altstadt hier in Istanbul laufen. Ich war am Samstag erst da. Die Altstadt ist ja bei Touristen ansonsten sehr beliebt. Und Da gibt es keine Warteschlangen mehr. Die Souvenirläden sind leer. Im Tourismusgewerbe wird beklagt, dass die Saison seit Jahrzehnten noch nicht so schlecht war wie im Moment. Die Strände sind leer. Ironischerweise berichten die regierungsnahen Medien, dass die Hotels in den Küsten ausgebucht seien und die Strände seien überfüllt. Man will das Image der aufstrebenden Wirtschaftsmacht mit aller Gewalt aufrechterhalten. Das funktioniert aber eigentlich schon lange nicht mehr.
Kommen wir nochmals an den Anfang zurück. Falls es jetzt der IS gewesen wäre, der hinter dem Anschlag steckt, welches Interesse hat denn der IS oder hätte dann der IS, ausgerechnet in der Türkei Anschläge zu verüben?
Der IS hätte recht viele Interessen, Anschläge hier im Land zu verüben. Denn eine Zeit lang hieß es aus Geheimdienstkreisen, Ankara würde bei dem Kampf des IS im Nachbarland und der Überquerung von Dschihadisten von türkischer Seite auf die syrische Seite nicht so genau hinschauen. In der Hoffnung, dass diese für Ankara zwei Probleme lösen könnten. Erstens, den syrischen Machthaber Bashar al-Assad zu entmachten, der zu den ärgsten Feinden des Staatspräsidenten Erdogan gehören. Und zweitens, zeitgleich die Kurden in die Mangel zu nehmen, die in Syrien erfolgreich gegen den IS kämpften, immer noch kämpfen und einen eigenen kleinen Staat gründeten und somit Ankara ebenfalls ein Dorn im Auge sind. Das hat nicht funktioniert, denn der Terror schwappte allmählich über in die Türkei und Ankara musste anfangen, den IS zu bekämpfen und die rund 900 Kilometer lange Grenze zwischen Syrien und der Türkei besser zu bewachen. So wird momentan etwa eine Mauer gebaut, um Dschihadisten die Grenzüberquerung zu erschweren. Und deswegen rächen sich die Dschihadisten nun.
Sagt die türkisch-deutsche Journalistin der Zeit, Cigdem Akyol, im Rendezvous. Und hier im Rendezvous geht es so weiter. Exekutive, Legislative, Judikative, das ABC der Staatskunde beherrschen viele Schülerinnen und Schüler in der Schweiz erstaunlich gut. Das ist nicht die einzige Überraschung. Wer hat's erfunden? Die tiefen Kantonssteuern. Der Mann, der den Steuerwettbewerb angeheizt hat, geht in Pension. Ein Porträt. Afrika will eine Art Schengen-Raum schaffen für den schwarzen Kontinent.
Ein einheitlicher Pass, freie Mobilität auf dem Kontinent, das wäre sicher nicht nur ein Schritt, sondern ein großer Sprung für Afrika.
Das Gespräch mit unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wilser und Reise in den Berg.
Das ist unser Gruselkabinett, kann man fast sagen. Das sind PW-Felgen, die bei einem Brand flüssig geworden sind.
Auf Nachtschicht mit den Arbeitern im Gotthard. Wer abstimmt und wählen geht, muss wissen, wie der Staat funktioniert. Das Rüstzeug dafür bekommen wir im Staatskundeunterricht. In letzter Zeit aber bekam man den Eindruck, die Schülerinnen und Schüler von heute wüssten nicht mehr so genau Bescheid. Nun hat der Bund den Staatskundeunterricht untersuchen lassen. Die Gruppe von Expertinnen der Universität Bern kommt zum Schluss. Da hat es tatsächlich Luft nach oben. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
146 Lehrpläne haben Isabel Stadelmann und ihr Forscherinnen-Team von der Universität Bern unter die Lupe genommen. Lehrpläne für die Sekundarstufe 2, also etwa für Gymnasien oder Berufsfachschulen. Gleichzeitig haben sie überprüft, wie diese Vorgaben in den Schulzimmern konkret umgesetzt werden. Ergebnis: Um den Staatskundeunterricht an Schweizer Schulen stehe es nicht so schlecht, aber auch nicht zum Besten. Isabel Stadelmann.
Das kommt extrem stark darauf an, in welche Schule man besucht, welchen Schultyp man besucht, da finden sich große Unterschiede.
Und zwar durchaus überraschende Unterschiede. So wäre etwa zu erwarten, dass Gymnasien ein größeres Gewicht auf Staatskundeunterricht legen als Berufsfachschulen. Ganz einfach, weil Gymnasiastinnen mehr Zeit im Schulzimmer verbringen als Berufsschüler. Doch gerade das Gegenteil sei der Fall, so Stadelmann. Nämlich, dass
die gymnasialen Lehrpläne eigentlich im Durchschnitt eher schlechter abschneiden als viele Berufsschul- und vor allem Berufsschullehrpläne mit Berufsmatur.
Der Grund: Der Lehrplan für Gymnasien sei viel älter als jener für Schulen, die zur Berufsmaturität führen. Doch politische Bildung sei vor allem in jüngerer Zeit wichtig geworden. Das spiegle sich halt im Lehrplan. Zweiter, eher überraschender Unterschied: Bislang ging man davon aus, in der Romandie genieße der Staatskundeunterricht traditionell einen höheren Stellenwert als in der Deutschschweiz.
Wir finden jetzt tatsächlich, dass im Durchschnitt die Deutschschweizer Lehrpläne etwas besser abschneiden. Hier, denke ich, hängt das auch damit zusammen, wie man eben vielleicht früher und heute politische Bildung definiert.
Sei es früher vor allem darum gegangen, Wissen zu vermitteln, sei heute auch wichtig, Interesse am Thema, an Politik zu wecken. Und da schneiden Deutschschweizer Gymnasien oder Berufsfachschulen besser ab. Fazit: Beim Staatskundeunterricht bleibe noch einiges zu tun, schließt Stadelmann. Zwar forderten Politiker immer wieder mehr politische Bildung, aber
es gibt wenig Hinweise dafür, dass die politische Ebene wirklich bereit wäre, aktiv Maßnahmen zu ergreifen.
Kurz, auf Forderungen folgen kaum je konkrete Maßnahmen. Der Bundesrat nimmt sich die Ratschläge ein Stück weit zu Herzen. So will er prüfen, ob gesamtschweizerische Musterlehrpläne dem Staatskundeunterricht etwas bringen könnten. Und weil, wie so oft an Schulen, vieles ganz einfach vom Lehrer, von der Lehrerin abhängt, sollen Lehrpersonen, etwa bei Weiterbildungen, noch stärker darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig Staatskundeunterricht ist.
Während wir in Europa darüber diskutieren, ob wir wieder Grenzkontrollen einführen sollen, will Afrika genau den anderen Weg gehen. Die Afrikanische Union will eine Art Schengen-Raum für ihren Kontinent schaffen. Die Einwohnerinnen und Einwohner aller Länder sollen bis 2020 visafrei reisen können. Damit will die Afrikanische Union die Wirtschaft und den Wohlstand fördern. Frage an Patrick Wülser in Nairobi: Wie nötig wäre ein solcher Schritt?
Es wäre sicher eine große Erleichterung für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas, weil lange Menschenschlangen vor Botschaften oder an Grenzposten prägen in vielen Regionen dieses Kontinents den Alltag. In vielen Ländern, zum Beispiel hier in Kenia, warten die Menschen allein schon 1 bis 2 Jahre, bis sie überhaupt einen Pass ausgestellt bekommen. Also oft verbunden mit Bezahlen von Schmiergeldern. Also ein einheitlicher Pass, freie Mobilität auf dem Kontinent, das wäre sicher nicht nur ein Schritt, sondern ein grosser Sprung für Afrika.
Könnte dieser Schritt Afrika darüber hinaus auch bis zu einem gewissen Grad von den Abhängigkeiten befreien vom Westen oder von China?
Soweit würde ich bei allem Optimismus nicht gehen, aber für Afrika wäre der freie und Personen- und Güterverkehr sicher ein grosser Schritt in die Moderne. Afrikanerinnen und Afrikaner, insbesondere Geschäftsleute, verlieren heute unendlich viel Zeit mit Grenz- und Zollformalitäten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Hier in Kenia, also die Hafenstadt Mombasa am Indischen Ozean, der wichtigste Umschlagplatz für Güter, ein Container allein hier nach Nairobi zu bringen, das sind nur 600 Kilometer, das kann 5, 6, 7, 8 Wochen dauern. Und solche Hindernisse, die verunmöglichen eigentlich ein modernes Wirtschaftsleben fast vollkommen.
Wie ist es denn für die Menschen? Wie reist man denn von Land zu Land im Moment?
Da gibt es die ganze Spannbreite, also gewissermaßen von der Neuzeit bis ins Mittelalter. In einer modernen Volkswirtschaft wie in Südafrika beispielsweise bekommen Sie das Visum anstandslos in wenigen Minuten bei der Ankunft. Noch moderner Ruanda, Sie können Visa elektronisch bestellen, bekommen Sie innerhalb von 24 Stunden. Und in der Hauptstadt selber am Flughafen gibt es teilweise nicht einmal mehr Grenzbeamte, sondern Automaten. Da wird der Pass eingescannt, es gibt ein Drehkreuz, Sie kommen durch. Anders sieht es aus, zum Beispiel in Ländern wie im Kongo, in Burundi oder in der Zentralafrikanischen Republik. Da warten Sie 3, 4 Wochen, bis Sie überhaupt das Visum bekommen. Und dann an der Grenze, Sie haben alle Papiere, ist ein Grenzbeamter, der sagt, der Pass sei ungültig, gefälscht oder hat heute zufälligerweise die falsche Farbe. Und solche Probleme lassen sich dann nur mit viel Zeit, Geduld und oft mit Geld justieren.
Also ganz große Unterschiede, die will man ja jetzt nach diesen Plänen vereinheitlichen. Die Union will den Wirtschaftsraum bis 2020, also in den nächsten 4 Jahren, einführen. Wenn man jetzt ein bisschen Afrika kennt und auch die strukturellen Probleme, dann erscheint das ziemlich ambitioniert.
Das ist so, weil die Europäische Union und die Afrikanische Union, die sind ziemlich verschieden. Die Afrikanische Union, das ist nur ein politischer Interessensverband. Man trifft sich regelmäßig, man diskutiert, aber dieses Gremium hat keine Durchsetzungskraft. Also die Entscheidungen der Afrikanischen Union haben oft keine Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger dieses Kontinents. Schlicht, weil die Realitäten auf diesem Kontinent, dieser 51 Länder, zu verschieden sind. Also Bürgerkriegsländer wie Burundi oder die Zentralafrikanische Republik, die haben schlicht andere Probleme als eben eine moderne Volkswirtschaft wie Südafrika oder Nigeria. In anderen Regionen Afrikas kümmert sich die lokale Bevölkerung schlicht nicht um Grenzen. Ich habe das in Liberia erlebt, zur Grenze zur Elfenbeinküste. Man betrachtet diese Grenze als Kunstprodukt von ehemaligen Kolonialbeamten, die da auf dem Schreibtisch mit dem Lineal vor 100 Jahren diese Grenze gezogen haben. Aber man besucht die Verwandten auch ohne Pass, weil niemand diese Grenze kontrolliert. Also in dem Sinn bin ich nicht besonders optimistisch über diese Terminvorgabe.
Einschätzungen unseres Korrespondenten Patrick Wülser aus Nairobi. Hans Wallimann. Der Name sagt vielen wohl nichts. Doch was der Obwaldner Finanzdirektor vor 10 Jahren eingeführt hat, wirkt sich bis heute auf alle Schweizer Kantone aus. Wallimann war jener Mann, der die Steuern in seinem Kanton so massiv senkte, dass alle anderen Kantone unter Zugzwang kamen. Das hat Wallimann viel Kritik, aber auch viel Lob eingebracht. Nun tritt er ab, nach 17 Jahren im Amt. Marlies Zehnder.
Sein Terminkalender ist zwar dicht gedrängt, trotzdem wirkt der 63-jährige Finanzdirektor ziemlich entspannt in seinem Büro in Sarnen. Sein politisches Ziel hat der CVP-Mann erreicht. Hans Wallimann hat den armen Bauernkanton zu einem Steuerparadies gemacht.
Wir waren vor 10 Jahren noch verschrien als die Steuerhölle der Schweiz. Und das tut einem weh und das wollten wir ändern.
Finanzkräftige Leute seien nach Obwalden gekommen. Inzwischen zählt der Kanton 37'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Innerhalb weniger Jahre seien 2'000 neue Arbeitsplätze entstanden, bilanziert Wallimann. Ursprünglich wollte er vermögende Leute anlocken mit degressiven Steuersätzen. Je mehr jemand verdient, umso tiefer der Steuersatz. Das Stimmvolk unterstützte Wallimanns Plan mit einem überwältigenden Mehr. Obwalden löste damit im Jahr 2005 eine heftige Kontroverse aus. Josef Zisiadis, ehemaliger PDA-Nationalrat, verlegte sogar seinen Wohnsitz von der Watt nach Obwalden, um vor Bundesgericht gegen Wallimanns Steuergesetz klagen zu können. Zisiadis löste damit in der Schweiz eine Debatte aus. Die Welle der Kritik habe Obwalden allerdings mehr genützt als geschadet, glaubt Wallimann.
Man hat über den Kanton Obwalden berichtet, wunderbare Bilder auch gezeigt und man hat geschaut, was wir machen. Wir sind interessant worden, insbesondere jene Leute, die eben solche attraktive Kantone suchen, haben sich bei uns gemeldet.
Trotz allem, Obwalden musste sein Gesetz schließlich anpassen. Der Kanton führte das Modell der Flatrate-Tax ein. Dabei gilt nur ein Steuersatz für alle. Namhafte Experten prognostizierten damals, die Rechnung werde nicht aufgehen, Obwalden werde scheitern. Hans Wallimann, der die politische Verantwortung dafür trug, sagt heute, er habe damals schlaflose Nächte gehabt. Kritiker aus den umliegenden Kantonen warfen ihm vor, Obwalden könne nur dank ihren Unterstützungsgeldern Steuern senken. Andere schimpften, Wallimann schaue nur auf seinen eigenen Kanton und heize damit einen ungesunden Steuerwettbewerb an.
Ich sehe das ganz anders. Tiefe Steuern ist doch etwas Gutes. Diese Gelder, die bleiben in der Bevölkerung und können in die Volkswirtschaft reingegeben werden.
Der Kanton habe seine Finanzlage inzwischen so weit verbessert, dass er bald nicht mehr am Tropf des Bundes hangen müsse und vom Nehmer zum Geberkanton werde, sagt Wallimann. Die Obwaldnerinnen und Obwaldner spüren jedoch inzwischen auch die Schattenseiten des milden Steuerklimas. Die Wohnungsmieten sind gestiegen. Um die Steuern tief zu halten, wird gespart, zum Beispiel bei der Verbilligung der Krankenkassenprämien. Baut die Steuerstrategie also auf Kosten der sogenannten kleinen Leute? Finanzdirektor Wallimann verneint, alle hätten von den tiefen Steuern profitiert.
Und ich stelle fest, dass jene Kantone, die sich nicht bewegt haben wie wir, die gleichen Probleme haben. Und wir sind immer noch unter dem schweizerischen Mittel.
Ob seine heutigen Einschätzungen zutreffen, wird sich wohl erst in ein paar Jahren zeigen. Dann allerdings sitzt sein Nachfolger auf dem Stuhl des Obwaldner Finanzdirektors.
Marlies Zehnder. Sie hören Rendezvous, es ist 5:05. Wenn sich zum baldigen Beginn der Sommerferien wieder die Blechlawinen aus dem Norden in den Süden wälzen, dann geht's häufig durch den Gotthardstraßentunnel. Und die meisten sind froh, wenn sie das Alpennadelöhr passiert haben. Damit das gut geht, dafür sorgen auch die Tunnelarbeiter. Die ganze Woche, jede Nacht von 9 bis morgens um 5 sind sie am Werk, um dann, wenn die Röhre für den Verkehr gesperrt ist, den Tunnel herauszuputzen. Alexander Grass ging mit auf Tunnelrevision, sozusagen Backstage Gotthard.
Es ist 18 Uhr im Werkhof Göschenen. In einem Sitzungszimmer werden Details besprochen.
Nach Mitternacht wetten wir noch in den Lüftungskanal rauf, 28 bis 41 für die Kontrolle.
27 Aufgaben hat die Nachtschicht abzuarbeiten. Rauchmelder und Sensoren werden gewartet, Lüftungskanäle und Signale gereinigt, Lüftungsklappen werden repariert.
Uri Göschenen von ZB1 antworten.
Meldungen gehen im Polizeifunk hin und her. Die Ampeln an den Tunnelportalen stehen auf Rot.
Kontrollfahrt ist gemacht. Gut, der Straßentunnel ist entleert. Alles in Ordnung. Antworten.
So beginnt die Reise in den Alltag der Tunnelsanierer. Heinz Jauch ist für Elektroanlagen und Projekte zuständig im Tunnel. Er geht über lange Treppen und durch Korridore, dann stößt er eine Türe auf. Ein bizarres Bild zeigt sich. Auf einem Tisch liegen Verkehrssignale, die von der Hitze bei Tunnelbränden verformt worden sind. Von einem Motorblock bleibt nur geschmolzenes Metall.
Das ist unser Gruselkabinett, kann man fast sagen. Das sind PW-Felgen, die bei einem Brand flüssig geworden sind. Und da hat es Kabel, die verschmort sind. Da hat es ein Blech, das einmal durch einen Ventilator durchgehäckselt hat.
Neben der Tunnelröhre mit der Fahrbahn tut sich ein Gewölbe auf. Über den Köpfen öffnet sich ein Schacht. 300 Meter weiter oben an der Erdoberfläche liegt Hospental. Kakerlaken flüchten. Sie ernähren sich vom Straßendreck, vom Stroh und Papier im Tunnel. In den Zuluftschächten sind Fledermäuse zu Hause. Das sind kleine Geheimnisse von Louis Baumann. Vor fast 3 Jahrzehnten kam er in den Tunnel.
Man sieht eben Grillen in den Liftungszentralen oder man sieht die Kakerlaken rumsäckeln oder man sieht dann das Wasser plätschern oder irgendeinem Ort, wo etwas wachsen tut oder so. Das ist noch speziell. Also.
Die Sanierungsleute im Tunnel haben zu tun mit aggressiven Luftschadstoffen und mit Straßensalz. Die haben Stahlankern, Tunneldecke und Wänden zugesetzt. Nach einem Lastwagenunfall abgeschirrte Wandplatten werden jetzt neu montiert. Jede Tunnelnacht ist anders, sagt Vorarbeiter Gerold Fedier.
Schlösser, Dichtung, es hat Brandschutztier, es hat Brandschutzsohr. Gleichzeitig kontrolliert man die Löcher, ob das funktioniert. Die andere Arbeit, das ist mit den Brandabluftklappen. Da läuft von jeder Klappe durch. Du schaust, ob sie wirklich zugeht, ob sie aufgeht, ob sie allenfalls lose Teile hat, ob es Beschädigungen herum hat. Und, ja.
2 Jahre hat Fedier gebraucht, bis er den ganzen Tunnel mit all seinen Kavernen und Stollen kannte. Den schwarzen Schacht, den Abluftschacht also. Der Ruß dort ist so hartnäckig, dass man ihn nur mit Trockeneis von den Abluftklappen entfernen kann. Gerold Fedier und Louis Baumann haben ein halbes Arbeitsleben oder mehr im Tunnel verbracht.
Man hat als junger Mann angefangen. Man hat dann neue verschiedene Leute kennengelernt, die zum Teil pensioniert worden sind. Man hat dann andere Strukturen kennt. Man hat anders geschafft. Man hat dann Arbeitsweisen erneuert. Man hat einfach gelebt und man hat auch für einen Golter gelebt. Also man ist eigentlich eine Familie, sagen wir, fast eine Golterfamilie geworden.
Die Gesprächspartner kennen die tödlichen Unfälle, die sich beim Bau des Tunnels ereignet haben, waren als Feuerwehrleute im Einsatz bei Tunnelbränden. Das prägt. Auch Michael Skracken, den Leiter Mechanik.
Da sind auch schlimme Unfälle passiert, schlimme Unglücke, wo sehr viele Leute oder der Grossteil von uns irgendwie involviert war, sei es als Rettungskraft oder sogar eben nachher beim Aufräumen wieder. Ja, da bleibt einiges hängen und das, also das prägt die Leute schon noch, das merkt man.
So kann man hier im Gotthard drin auch etwas demütig werden. Wind streicht von Süd nach Nord durch die Tunnelröhre, er trägt Arbeitsgeräusche vorbei. Normale Tunnelbenutzer bringen den Tunnel so rasch wie möglich hinter sich. Die Geschichten und Menschen hinter den Stahltüren, die kennen sie nicht.
Alexander Grass Reportage aus dem Gotthard. Und mit dem Gotthard-Massiv sind wir mitten in der Tourismusregion und um Tourismus und Hotelübernachtungen dreht sich auch das Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Nach dem Anschlag auf den Atatürk-Flughafen in Istanbul ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Die Behörden sprechen von 41 Toten und 239 Verletzten. Unter den Toten seien mindestens 13 Ausländer. Die EU-Staats- und Regierungschefs sind zu Gesprächen zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen nach dem Brexit-Entscheid zu beraten. Zum ersten Mal finden diese Gespräche ohne Vertreter Großbritanniens statt. Die Rechte von Menschen mit einer Behinderung würden in der Schweiz weitgehend berücksichtigt. Das schreibt der Bundesrat in einem Bericht an die UNO. Behinderte Menschen seien in der Schweiz in die Gesellschaft integriert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.